Herr, wir möchten uns dir nicht verschließen, sondern füll auf unser Leben, Geist Gottes. Herr Jesus Christus, füll du unser Leben ganz aus. Nimm alle Unruhe weg, nimm alles, was uns bedrückt, was uns verunsichert, nimm alles hinweg, Herr, und schenk uns deinen Frieden. Füll diesen Raum, Herr Jesus. Halleluja. Und lass uns fröhlich sein in dir. Gottes Volk ist fröhlich. Gottes Volk ist frei. Und wir wollen das Volk Gottes sein heute Abend. Halleluja. Fröhlich, fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Und wir haben einen Vater, einen König, einen Herrn, einen, der uns vorangeht, der für uns kämpft, der für uns streitet. Und ich darf ihn anbeten heute Abend. Halleluja. Ehre sei dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Praise God. Praise God. Praise God. Heute Abend wollen wir dich preisen, oh Gott. Heute Abend wollen wir dich anbeten als den Herrscher, als den Kontrolleur, als den Dirigenten, als den Fürsten, als den Mächtigen, den Allmächtigen. Wir wollen dich preisen, oh Herr. Halleluja. Vielleicht jemand da, der Gott ganz besonders loben möchte, als den mächtigen, starken Herrn, als den Herrn der Heerscharen, als den Sieger, den Überwinder. Wir wollen den Herrn preisen heute. Und ich lade dich ein, nimm dir die Freiheit. Bete den Herrn, den König an. Ehre ihn. Ja. Danke. Ja. Preis Gott. Preis Gott. Du regierst. Halleluja. Ja. Yeah. Wer und was kann uns von deiner Liebe scheiden? Oh, wir haben ein machtvolles Evangelium. Ja. Yeah. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Halleluja, halleluja. Mächtiger Jesus. Danke, Herr. Halleluja, halleluja. Wir haben einen mächtigen Gott. Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir preisen ihn. Wir beten ihn an. Nichts und niemand kann uns von seiner Liebe scheiden. Nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Du bist geborgen in Gott. Dank ihm heute Abend dafür. Für diese absolute Sicherheit. Die findest du nirgendwo in dieser Welt. Aber im Herrn Jesus Christus hast du es. Im Heiligen Geist darfst du es genießen. Wer möchte den Herrn anbeten? Ja. Danke, Herr. Sicher in Jesu Armen. Sicher an seiner Seite, sicher in seiner Hand. Ich preise dich, ich bete dich an. Urama singo turi ashituri salarasan, suru umushita karasan kirusala. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Der Herr ist ein Fels mitten im Sturm. Lass uns den Herrn preisen. Wer möchte es noch tun?
Matthias. Ja. Halleluja. Ja, und Glaubenssicherheit schätzen. Bete um dir, Herr. Halleluja. Es ist Sieg. Lass uns noch einmal diesen Chorus singen. Es ist Kraft. Es ist Heilung. Es ist Freiheit. In dem wunderbaren Namen Jesus. Halleluja. Wir preisen den Herrn. Wahren, herrlichen, mächtigen Namen Jesus. Keine Niederlage. Auch wenn es manchmal so aussieht. Auch in dunklen Nächten. Auch in den Angstsituationen, in der die Welt zurzeit ist. Bedrängt, bedrückt vom Terror. Es ist Sieg. Amen. Volk Gottes hat Sieg. Hast du Sieg? Amen. Wenn es nicht so ist, pass gut auf heute Abend. Ich möchte heute Abend ganz herzlich einladen, zuerst einmal zu unseren besonderen Veranstaltungen. Nächste.
Eine Schwester hat die Kreuzigen nicht nach vorne, die ist ein bisschen ängstlicher. Und wo ich sie heute Abend nach Hause kam, sie hat total starke Schmerzen in der Bauchgegend gehabt, nicht? Und sie war schon im Begriff, gar nicht hierher zu kommen, nicht? Hat sie mich gebeten, ob ich nicht für ihr beten kann, nicht? Und die Schmerzen waren nicht total weg, aber sie wurden nachher so wenig, ja, dass sie nachher mitfahren konnte.
Also, preis dem Herrn. Bis, schneidet euch, die Würfel.
Ja, ich wollte einen kleinen kurzen was sagen, wie unsere Gemeinde. Seit 2 Jahren haben wir keine Gemeinde mehr gehabt. Und wir haben immer Tag und Nacht gebetet. Und Gott hört Gebete. Und unsere Gemeinde ist wieder angefangen, letzten Sonntag. Und jetzt Sonntag kommt jemand von Hamburg und die Gemeinde geht voran jetzt. Und ich danke den Herrn dafür.
Roma Sinti Gemeinde. Wir beten für Roma Sinti.
Ja, ich preise und lobe Gott.
Ganz kurz, aber das ist ganz schwierig. Roma sind die Gemeinde, das ist ganz schwierig. Da brauchen wir viel Gebet und wir werden für euch beten. Vielleicht beten wir jetzt gerade die Roma sind die. Ich war 2 Jahre lang Pastor in dieser Roma sind die Gemeinde, so Zigeuner-Pastor. Und ich weiß, wie schwierig das ist, Roma und Sinti zusammen, das ist wie Wasser und Feuer zusammenzubringen. So, dass wenn diese Arbeit anfängt, ich wünsche das sehr, dass es anfängt. Lieber Heiland, du möchtest segne die Schwester und segne die Zigeunergemeinde ganz besonders. Lieber Heiland, segne, dass diese Arbeit wirklich nicht von Menschen und nicht aus menschlicher Weise, sondern aus Gottes Kraft besteht. Und hier um diese Kirche, wir haben so viele Fremdlinge, so viele Menschen von verschiedenen Nationen und wir möchten sie segnen und wir möchten sie ins Reich Gottes hineinbringen. Und mach diese Gemeinde zum Segen, Herr Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du jetzt Lilly segnest, ganz besonders, und ihr ganzes Haus. Und du hast sie so treu gehalten bis jetzt, Herr. Halleluja, halleluja. Und du wirst sie ganz festmachen in deinem Reich. Amen. Lilly, Gott segne dich und dein ganzes Haus. Jetzt darf ich zu dir kommen. Was hat der Herr bei dir getan?
Ich lobe und preise Gott. Er ist der Herr. Er ist der Herr über unserem Leben. Und er erhört Gebete. Ich habe auch meinen jüngsten Sohn mit, der liegt mit im Korb, die anderen Kinder auch. Da wird ja auch immer für gebetet. Und vor 3 Wochen mittwochs wurde auch nochmal für Kinder gebetet. Und da wurde auch für meine Kinder gebetet. Und Gott hat das Gebet erhört. Ich bin wieder Mutter geworden von meinem eigenen Sohn. Er ist 22 und wohnt seit gestern wieder erstmal bei mir, weil er in Not war. Und die Schwester Monika, die hatte einen Satz vom Herrn bekommen: In den Zeiten der Not werden deine Kinder an deinem Tisch sitzen. Also es hat sich jetzt nach 3 Wochen erhört. Jetzt sitzt er an meinem Tisch und wir müssen sehen, wie wir jetzt klarkommen mit Gottes Hilfe. Amen.
Und ihr werdet klarkommen mit Gottes Hilfe.
So, erstmal, ich bin mit Zigeuner getauft in meiner Heimat. Das ist sehr gut, das ist Segen, das ist schön. Ne? Und dann, ich habe jetzt diese Woche gefühlt, so Gottes Liebe in meinem Herz. Und so schön, so wunderbar. Erstmal habe ich Schmerzen gehabt und nachher Freude und Friede und Zufrieden. Und das war alles.
Weiß Gott. Halleluja. Du willst auch noch nach vorne kommen. Der Herr hat dich auch gesegnet.
Ja, der Herr hat mich wunderbar gesegnet. Und zwar haben wir ja in Brandenburg schon einen jüdischen Kinderchor mit 24 Kindern. Und mit denen wollen wir jetzt am 2. Dezember ein Kinderweihnachtsfest machen, so nach unserer Art und ihrer Art. Und da habe ich gedacht, na ja, Herr, es ist wunderbar, dass wir schon 24 jüdische Kinder haben. Aber es müssten doch eigentlich christliche Kinder auch dazu kommen. Denn du hast doch gesagt, dass du sie alle verbinden willst in einen Bund hinein. Und bei den Kindern, da ist es doch immer so, dass die Kinder aufeinander ganz ungezwungen aufeinander zugehen. Sag mir doch jetzt mal, welche Kindergärtnerin kann ich ansprechen, die bereit ist, jetzt Kinder für dieses Kinderweihnachtsfest mit zu arrangieren. Und da habe ich wirklich so eine wunderbare Gebetserhörung gehabt. Ich habe eine Kindergärtnerin angetroffen, die erstens gläubig ist, und sagte, ja, natürlich, 5 bis 6 Kinder gebe ich Ihnen ab. Ich sage, na, und würden Sie auch ein bisschen mit Ihnen musizieren und einüben? Ja, und ein bisschen auch basteln, vielleicht für die 24 Kinder noch dazu, dass jedes Kind noch ein kleines Geschenk bekommt. Ja, das mache ich. Und das hat mich so erfreut und ich bin dem Herrn so dankbar, dass hier jetzt eine Gemeinschaft anfängt. Und ich bitte euch, betet alle dafür, auf dass es ein wunderbares Gelingen wird, zum Preis und zur Ehre des Herrn.
Ja. Juden und Christen preisen den Herrn und dienen dem Herrn. Das ist doch herrlich. Halleluja. Juden und Christen. Die ganze Spalterei hört auf. Wir beten auf jeden Fall und arbeiten ganz fest in diese Richtung. Okay, heute wollen wir unser Opfer aufnehmen und Gott mit unseren Gaben preisen. Haben wir das Lied jetzt, was wir jetzt singen? Es ist Sieg, glaube ich. Wir werden nochmals das gleiche Lied singen. Also unser Gott ist ein mächtiger Gott. Okay, noch einmal auf. Lass uns aufstehen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Abend, mein Thema ist, weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Bewahrung ist das Stichwort, das ich hier heute Abend bringen möchte. Ich möchte zuerst einmal euch einladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Und wir lesen in der Offenbarung Kapitel 3 von Vers 7 schon. Das ist ein Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Also einer der 7 Sendschreiben. Und das wollen wir zuerst mal lesen. Darf ich mal fragen, haben wir Gäste heute Abend, die zum allerersten Mal hier sind? Irgendjemand, der zum ersten Mal hier ist? Darf ich mal deine Hand sehen? Jemand da? Da hinten 2, 3 Leute, die zum ersten Mal sind. Ganz herzlich willkommen. Wir geben diesen 3 Geschwistern und Freunden einen Applaus. Gott segne euch. Und fühlt euch hier zu Hause. Da ist das eine. Also fühlt euch zu Hause, seid wie zu Hause und habt eine gute Zeit mit uns. Und ich möchte all denen, die hier zum ersten Mal sind, gerne etwas schenken. Ich kann nicht viel schenken, aber etwas will ich schon schenken. Eine Kassette. Eine Kassette von diesem Gottesdienst solltet ihr haben. Und das solltet ihr, bekommt ihr umsonst. Die anderen müssen es kaufen, aber ihr könnt es umsonst bekommen, wenn ihr am Ausgang eure Adresse zurücklasst und einen Kreis über diesen Erstbesuch draufschreibt und das Datum von heute. So, ihr bekommt von dem Gottesdienst, wo ihr wart, eine Kassette kostenlos von uns. Gott möge euch segnen. Und ihr seid wieder herzlich eingeladen. So, Offenbarung Kapitel 3. An die Gemeinde zu Philadelphia, sagt der Herr, diese Botschaft, die kommt von dem, der heilig und zuverlässig ist, also ein Wort Gottes. Der hat die Schlüssel Davids. Wo er öffnet, kann keiner mehr zuschließen. Und wo er zuschließt, kann keiner mehr öffnen. Ich kenne dein Tun und weiß, dass eure Kraft klein ist. Trotzdem seid ihr meinen Anweisungen gefolgt und habt zu mir gehalten. Ich habe euch eine Tür geöffnet, die keiner mehr zuschließen kann. Hör gut zu. Ich werde Menschen zu euch schicken, die zum Satan gehören. Das ist großartig, was die Gemeinde bekommt. Ich werde euch Menschen schicken, die noch dem Teufel gehören. Diese Lügner werden behaupten, dass sie... Wieder ein ganz neuer Abschnitt. Diese Lügner, die dann kommen von Satan, werden behaupten, dass sie zum Volk Gottes gehören. Aber das ist nicht wahr. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich vor euch niederwerfen und euch ehren. Sie werden erkennen, dass ich euch liebe. Jetzt dieser Vers, der mir als Schlüssel heute Abend dient. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Ganz arg wichtig, dass wir das verstehen. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die bald über die ganze Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Ich bin schon auf dem Weg. Haltet, was ihr habt, sonst bekommt ein anderer den Siegeskranz. Wer den Sieg erlangt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird immer dort bleiben. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommt. Und ich werde euch meinen eigenen Namen auf ihn schreiben. Wer hören kann, der achte darauf, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Soweit Gottes Wort. Vater, ich möchte dich jetzt um Beistand und Hilfe bitten. Und ich möchte dich bitten, hilf uns, dein Wort zu verstehen. Dass dein Wort auch in unser Herz hineinkommt und an unserem Herzen wirkt. Was nützt es, wenn wir Philosophie hören, Theologie hören, wenn wir gute Reden hören, Rhetorik hören, aber dein Geist kommt nicht zum Zug. Und deshalb, Heiliger Geist, komm du zum Zug heute Abend und wirke du an uns das, was du dir vorgenommen hast. Und ich sehe, da sind so viele schwache, angefochtene Menschen, die deine Hilfe brauchen, die Durchhaltevermögen brauchen, damit sie bewahrt werden in der Stunde der Krise, in der Stunde der Anfechtung, in der Zeit der Versuchung, dass sie wirklich deine Gnade erleben. Und ich möchte sie jetzt ganz besonders heute Abend segnen. Und Herr, auch alle anderen, die irgendwo deine Hilfe bedürfen, gib Antwort aus deinem Wort. Amen. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses. Es geht um die Bewahrung in der Krise aller Krisen, in der Endzeit. Der Mensch ist ohne Schutz und ohne Sicherheit. Diese sicheren Mauern von Paradies, diese großen Ströme, die den Garten Eden umgeben, die sind ausgetrocknet, die sind verloren gegangen. Der Mensch hat schon lange gemerkt, es gibt keine heile Zustände mehr. Es ist alles aus Rand und Band aus den Fugen geraten, unsere ganze Zivilisation. Und die geht jetzt dem Ende zu und wir merken, nirgendwo ist man mehr sicher. Nicht mal mehr im Weißen Haus, nicht mal im Pentagon, nicht mal im Bundeskanzleramt. Nirgendwo. Selbst wenn es alles noch so sicher abgesichert ist und geschützt ist, selbst da kommt irgendwas hinein und irgendwie hinein, wo man in Unruhe, in Angst versetzt wird. Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Über die ganze Welt wird eine Versuchung gehen, so sagt uns die Heilige Schrift. Und zwar, Versuchungen hat es immer schon gegeben, aber was es heute gibt, ist alles weltweit. Die Türme sind noch nicht einmal richtig in New York zusammengesackt, hat schon die ganze Welt davon gewusst, zur Kenntnis genommen und man hat x-mal gesehen, wie diese Türme in sich zusammensinken. Die ganze Welt, alles was heutzutage passiert, ist immer gleich weltweit. Da muss irgendwo nur ein Schuss fallen, weltweit. Arbeitslosigkeit, weltweites Phänomen. Terrorismus, weltweites Phänomen. Inflation, weltweites Phänomen. Man nennt Globalisierung. Die ganze Welt ist zu einem Dorf geworden. Alles auf einem engen Raum zusammen. Die Medien tun das Übrige. So auch die Versuchung. Die Bibel sagt, die über die ganze Erde, über den ganzen Erdkreis geht und alle Menschen erfasst. Und heute, ja, selbst die, die es nicht geglaubt haben, selbst die machen mit in der Terroristenbekämpfung. Sie sind alle eins, ob es jetzt nun die Chinesen sind, die Russen sind, die Amerikaner sind. Und sogar die Araber selber. Sie schließen sich alle zusammen, sie kämpfen alle gegen einen Feind, das ist der Terrorismus. So gibt es also alle Konflikte, die ausgetragen werden, sie sind weltweite Konflikte. Das ist ganz was Neues, hat lange Zeit nicht gegeben. Eigentlich der Erste Weltkrieg, Krieg hat es ja schon immer gegeben, aber wo die ganze Welt im Krieg verwickelt wurde, das ist dieses Urphänomen gewesen, wo die ganze Welt in etwas hineingezogen ist, in die Endkrise. Die Krise aller Krisen. So, und jetzt ist die ganze Welt erfasst von diesem Phänomen. Und jetzt geht es darum, auch die Versuchung. Die Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Ich will dich bewahren. Und die Versuchung, was ist das eigentlich? Verfolgung ist ja, wäre ja einfach. Dann wüsste ich, aha, hier sitzt die KGB, Stasi, Securitas oder wie die Leute auch alle heißen mögen. Wenn wir sie so direkt frontal gegen einen gehen, aber so heimlich, so getrickst, gedreht, so manipuliert. Und der Teufel arbeitet sehr mit Manipulation heutzutage. Die meisten Leute haben keinen Durchblick. Die schauen nicht durch, was der Feind wirklich vorhat. Der Teufel, der arbeitet auf zwei Arten. Entweder er dominiert wie ein Diktator, wie ein Tyrann mit der Peitsche und mit dem Schwert, oder er manipuliert. Zwei Arten, wie der Teufel arbeitet. Und heute ist nicht mehr dominieren, das kann er sich nicht mehr leisten, wie Adolf Hitler aufzutreten oder Stalin oder Mao Zedong. Das kann er sich nicht mehr leisten. Aber was er heute kann, ist manipulieren. Durch die Medien, durch Trends, durch Meinungsbildung. Und deshalb einer der stärksten, härtesten Berufe, was es überhaupt gibt, sind Meinungsbilder. Die bilden nicht nur Figuren, sondern die bilden den Köpfen der Leute ein Gedankengebäude. Und dieses setzt sich dann fest und ja, sie haben recht, das ist richtig. Zum Beispiel, wir haben letztes Mal mitgemacht, Tag der offenen Kirchen. So, wo alle Kirchen in Berlin, katholisch und evangelisch, alle christlichen Kirchen, einfach, wir haben gesagt, wir machen eine Gebetsnacht, alle Kirchen am Pfingstsonntag machen offen. Jetzt kommen sie ganz raffiniert. Das war wunderbar. Jetzt wollen wir Buddhisten, Moslems und so weiter auch mit einbeziehen. Und auch alle Gotteshäuser, alle Tempels und so weiter aufzubauen. Dann habe ich gesagt, nein, Leute, hier mache ich nicht mehr mit. Also ich habe mit Moslems und Buddhisten und Hinduisten und alle anderen Religionen irgendwie, da kann ich nicht, das ist der Tempel, das Haus Gottes wird zu einem Hurenhaus, zu einem Götzen, zu einer Götzenbehausung. Entweder ist Gott Gott, und der Herr aller Herren und König oder dann die anderen. Ach, du siehst aber die Verführung. Zuerst einmal, man gibt den kleinen Finger, man macht etwas mit und sagt, gut, ich freue mich, wenn die Kirchen offen sind und nachts um 12 Uhr vom Turm geblasen wird oder Glocken geläutet werden und wir bezeugen unseren Glauben. Und wir haben das getan. Aber dann gleich der nächste Schritt. Du siehst also die Versuchung, Verführung. Und dann natürlich, wenn du eingebunden bist in irgendetwas, und dann holt der Teufel das Seine. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, in dieser Zeit, in der wir stehen, aufs Wort zu merken, was sagt die Bibel? Zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen zum Beispiel. Oder sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Was hat Allah mit Gott zu tun? Oder was hat Krishna mit Jesus zu tun? Oder was hat irgendeine andere Gottheit oder Religion mit dem lebendigen Christus zu tun? Also, zieht nicht am fremden Joch. Oder was hat Teufel mit Jesus oder Heiligen Geist zu tun? Es gibt keine Parallelen. Die waren mal irgendwo vielleicht zusammen. Vielleicht irgendwo der gleiche Ursprung. Vielleicht irgendwo die gleiche Idee oder die gleichen Wesenszüge. Aber da ist ein himmelhoher Unterschied. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Die meisten Leute haben keinen Durchblick mehr. Also ich würde fast sagen, 98% der Menschheit hat keinen Durchblick mehr, um was es wirklich geht. Die sind geblendet, denn der Fürst dieser Welt hat ihre Sinne verblendet, heißt es in der Heiligen Schrift einmal. Die Menschen, die denken, alles ist okay, alles ist richtig, alles ist in Ordnung, alles ist gut. Was irgendwie laut klingt oder gut da präsentiert wird oder rhetorisch gut rüberkommt, und immer wieder gepaucht wird und immer wieder, hör die Nachrichten nur an, CNN. Und dann weißt du, was ganz genau, was da dort wirklich läuft und passiert. So, Propaganda. Der Teufel arbeitet mit Propaganda. Der Teufel ist, sein früherer Beruf war Propagandaminister. Und das hat er also fortgesetzt und das macht er heute in vollen Zügen. Er ist der Propagandaminister. Und er propagiert und es ist wichtig, warum ich das sage, weil das Wort eine ganz große Rolle spielt in der Verführung und in der Bewahrung. Weil du bewahrt hast, mein Wort, sagt der Herr, will ich dich bewahren auch vor der Stunde der Versuchung. Weil du die Bibel kennst, von Anfang an, weil du sie gelesen hast, weil du sie studiert hast, dich damit beschäftigt hast, sie kann dich bewahren. Aber genauso auch der Teufel. Er arbeitet mit dem Wort, mit den Medien, mit der Information. Und man kann eine Information steuern und dirigieren. Man muss nur etwas abhaken oder was unterschlagen und entweder betonen, unterstreichen, einrahmen und schon hat das Ding einen ganz anderen Ton. Man muss nur das Komma woanders setzen. Und es klingt total anders. Die Jehovas Zeugen Sie haben ihre eigene Bibelübersetzung, weil es ihnen manches in der Bibel nicht gepasst hat. Zum Beispiel nur diese Stelle, wo Jesus sagte zu dem Schächer am Kreuz, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Weißt du, was die Jehovas Zeugen machen? Die sagen nichts falsch. Die haben das wirklich buchstäblich übersetzt. Aber sie haben das Komma ein bisschen verschoben. Wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Also, und es klingt schon, es kommt eine ganz andere Botschaft kommt hier rüber, nur das Komma zu versetzen. Und Akzente, Betonung auf etwas anderes, obwohl es die Wahrheit ist, obwohl es stimmt, die Betonung auf was anderes zu legen und schon ein ganz anderer Sachverhalt. Die Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird, wer seine Bibel nicht kennt, der wird verführt werden. Der wird straucheln, der wird fallen, der wird Beute werden von fremden Mächten, fremden Geistern und wird sich nachher wundern. Eine weltweite Versuchung über den ganzen Erdkreis. Die heutige Welt wird geschüttelt, wird mächtig geschüttelt und niemand kann leugnen, dass es nicht geschüttelt wird heutzutage. Und Krisen hat es schon immer gegeben, aber was es heute ganz neu gibt, was ein ganz neues Phänomen ist, die Krisen hören nicht mehr auf. Die Krisen entstehen und sie bleiben so wie die Amerikaner, die sind nach Saudi-Arabien gegangen und sind nicht mehr nach Hause gegangen. Das ist das ganze Problem, warum dieser Bin Laden so tobt. Und so sind die Krisen, die sind entstanden, haben sich entwickelt, sind plötzlich irgendwo da und die hören nicht mehr auf. Inflation hört nicht mehr auf. Seit dem Euro eingeführt wurde, dieses Jahr, bis jetzt hat es schon 10% verloren an Wert. Und es wird noch mehr an Wert verlieren. Nur als Beispiel. Also es hört nicht mehr auf. Oder irgendeine andere Krise, die irgendwo mal in die Welt angefangen hat, wie eine Lawine zu rollen, die hört nicht mehr auf. Und es kommen neue Krisen. Zu den alten Krisen kommt neue Krise dazu. Jesus sagt in Matthäus 24, dass Krisen kommen werden, aber das ist der Anfang der Wehen. Krisen sind der Anfang der Wehen. Und die räumen das Feld nicht mehr, die bleiben und die stehen fest. Und alles komprimiert sich, verdichtet sich, verstärkt sich. Eine weltweite Krise. Daniel 11, Vers 41 spricht von der Endzeit, Zeit des Endes. Und wir sind da wahrscheinlich angekommen, wo große Mächte aufeinander stoßen. Ost und West, Arm und Reich. Mächte stoßen aufeinander. Und wir gehen in einer Zeit der Umwälzungen hinein. Nichts mehr, das ist so, wie es früher war. Wenn du ganz ehrlich bist, die Welt hat sich total verändert. Wir müssen uns total auf eine ganz neue Zeit einstellen. Und viele Menschen verzweifeln und sagen, was soll das alles, wo geht das alles hin, wo kommt man dahin, wo führt uns das alles hin? Ältere Menschen kommen nicht mehr zurecht, die sagen, lasst uns nur in Ruhe, also ich kann sowieso nicht mehr ertragen. Eine alte Frau hat gesagt, als sie so über die Endzeit predigten hörte, sagte, hört auf, ich kann schon lange nicht mehr schlafen. Nicht nur jetzt erst, wenn ich so über die Endzeit höre. Ich kann schon lange nicht mehr schlafen. Ende der Zeit. Und zwar die Krisen, die kommen alle von außen. Alle Krisen kommen von außen. Es ist irgendwie dämonischer Einbruch. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, weil du die Heilige Schrift kennst, weil du den Geist Gottes hast, weil wenn der Geist Gottes zu dir redet und du kennst die Stimme des guten Hirten, kannst nicht verführt werden. Aber du wirst verführt, wenn du den guten Hirten nicht kennst, wenn du die Stimme des Heiligen Geistes nicht kennst, wirst du verführt. Dann muss er nur Kreide fressen, wie der Wolf bei Rotkäppchen oder diesen sieben Geißlein. Nur Kreide fressen und dann, ja, so lieb, die sprechen alle vom lieben Gott. Ja, freilich sprechen sie alle vom lieben Gott. Auch der Teufel spricht vom lieben Gott. Du wirst doch nicht glauben, dass der Teufel nicht vom lieben Gott spricht. Und wie? Der spricht besser vom lieben Gott, wie wir alle zusammen. Und er weiß, wer Gott ist. Aber diese Krise, diese Problematik wird von außen gebracht, von außen gesteuert. Es ist so etwas wie eine Infektion. Grippe geht rum. Ein Virus. Weil du bewahrt hast mein Wort, weil du etwas hast in deinem Leben. Ich habe auf meinem Computer so einen Viruskiller, ganz tollen. Heute kam er wieder und plötzlich erscheint er. Sie haben ein Virus. Ich habe irgendwas Post von irgendjemand bekommen. Ich habe ein Virus bekommen und dann heißt es, dann sagt er, soll ich diesen Virus auflösen? Und habe ich sofort angeklickt und gesagt, ja, machen Sie das nur. und der Computer hat sofort diesen Virus da. Da fing an, sich was zu drehen, sich was zu bewegen, so ein Rädchen auf dem Bildschirm, und dieser Virus wurde zermalmt. Und dann hieß es dann nachher erledigt. Und sind Sie zufrieden? Ich war zufrieden, keinen Virus mehr zu haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir etwas in unserem Leben haben, dass diese Viren, die Krankheiten, die Infektionen, die Seuchen, die Verführung, das Verderben, das Negative, sobald es in unser Leben hineinkommt, oder es kommt hinein, du musst nur Nachrichten einschalten. Du musst nur ein bisschen rumhorchen, die Zeitung lesen. Und schon hast du Probleme und bist beunruhigt und verängstigt, was es auch immer ist. Ein amerikanischer Zeitungsverleger hat einmal eine Anzeige aufgegeben in seiner eigenen Zeitung. Eigentlich Journalisten sollten wissen, was sie schreiben. Sie sollten positiv berichten. Dann schrieb er in einer großen, oder hat eine Anzeige aufgegeben und mit dem Aufruf: Gibt es nichts Positives zu berichten? Wer kann mir eine positive Story liefern? Eine positive Geschichte liefern? Gibt es nichts mehr Positives zu berichten? Flugzeugabsturz, da Katastrophe, dort ein Unglück, dort irgendetwas. Nur, wenn du die Zeitung auch liest, was liest du? Da wieder Flugzeug von der Landebahn abgekommen. Aber du liest nicht, dass 1000 Flugzeuge jeden Tag ganz sicher landen, also keine Probleme haben. Oder dass gar nicht so viel passiert, dass so viele Operationen gut gelingen. Aber da muss nur einer irgendwie ein bisschen aus der Bahn rauskommen, zusammenstoßen, und schon ist die ganze Welt in Aufregung. Sogar Sondersendungen werden darüber gemacht. In Aufregung. Und da hat er diese Anzeige aufgegeben: Gibt es nichts Positives zu berichten? Da hat sich ein Christ gemeldet. Und Gott sei Dank, dass es noch Christen auf der Welt gibt, die was mitdenken. Und die nicht nur Zeitung lesen, beten und nichts denken. Weißt du, beten und nichts denken ist verkehrt. Wir sollten beten und etwas denken. Und dieser Christ hat sich etwas gedacht. Und dann schrieb er dem Zeitungsherausgeber und sagte: Ich habe was Positives. Und zwar ein Satz: Gott hat alles unter Kontrolle. Und das ging durch die gesamte Weltpresse. Also diese Erkenntnis, die der Christ hatte: Gott hat alles unter Kontrolle. Und das war mit den in der Überschrift New Yorker Times, und dort fing es an, und von den USA ging das über die ganze Welt. Gott hat alles unter Kontrolle. Das ist eine gute Botschaft. Für uns Christen hat Gott alles unter Kontrolle. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor allen Krisen. Nirgendwo wird uns natürlich gesagt, dass wir ein krisenfreies Leben haben. Wir werden Krisen haben. Wir haben eine ganze Menge Krisen. Aber wir werden bewahrt in der Krise. Und wir gehen aus der Krise immer gestärkt heraus. Die Welt steckt in der Krise, befindet sich mittendrin. Was die Menschen natürlich suchen, sind billige Krisenlösungen. Da suchen die Menschen so McDonald's. Schnell, Mikrowelle. Reingesteckt und schon fertig. So ganz schnell verfahren. Aber diese schnellen Lösungen bringen nicht viel. Patentrezepte. Es gibt für viele Dinge kein Patentrezept, sondern es muss individuell gelöst werden. Und wenn du dich an das Wort Gottes hältst, wirst du eine individuelle Lösung für deine Probleme bekommen. Und wir brauchen alle miteinander individuelle Lösungen. Ich bin ein Extra-Exemplar. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin auf jeden Fall ein Extra-Exemplar. Ich brauche etwas Spezielles. Ich brauche etwas extra. Und maßgeschneiderte Lösung. Auf meine Situation, auf mein Problem, auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Und das Wort Gottes passt. Wenn wir das Wort Gottes wirken lassen, das verändert. Denn es ist auch von außen. Das Wort Gottes ist von außen. Ich habe gesagt, die Krisen kommen von außen. Die werden von außen verursacht und die werden auch von außen gelöst. Wenn du in eine Grube gefallen bist, du kannst dich noch so viel abstrampeln und versuchen, da rauszukommen. Es muss dir von außen geholfen werden. Und das Wort Gottes ist die Hilfe von außen. Wenn wir es nur zulassen, dass Gott an unserem Leben arbeitet und wirkt. Ja, ganz schnelle Lösungen, da fallen die meisten drauf. Da kommt jetzt Evangelist sowieso. Wir erwarten große Wunder. Nein, wir sollten nicht vom Evangelisten, so lieb wie wir es die Evangelisten haben, wir sollten von Gott die Lösung erwarten. von Gottes Geist die Lösung erwarten, von Gottes Wort die Lösung erwarten. Die Evangelisten, die Botschafter, die Prediger, die Diener, das sind alles nur Mitarbeiter Gottes. Sie tun ihr Bestes. Aber die Lösung kommt vom Herrn. Die Lösung kommt vom Herrn. Es gibt Leute, ich kenne jemanden, in meiner Gemeinde habe ich zwei solche dumme Gänse gehabt, auf Deutsch gesagt. Die haben gelesen, Katrin Kuhlmann, damals hat sie noch gelebt, die würde Zeichen und Wunder wirken, große, gewaltige Dinge passieren. Und die zeigt mit dem Finger, die Menschen werden geheilt. Und jetzt haben sie sich Geld gespart und die haben kein Englisch verstanden. Die hätten zuerst Englisch lernen sollen und nicht Geld sparen. Dann haben sie Geld gespart und sind nach USA geflogen, waren dort 3 Wochen und geholfen, hat sie überhaupt nicht. Die kamen nach Hause deprimiert und dann kamen sie wieder im Gottesdienst und haben gesagt, so hat der Herr jetzt an euch ein Wunder getan, ist mit euch was passiert. Ich wollte Zeugnis hören. Oh, sagte, uns brummt der Kopf noch. Wir haben nichts verstanden dort und wir sind nur hin und her geschoben worden. Wir waren fast alle Gottesdienste, die dort stattgefunden haben, aber geheilt sind wir nicht worden. Die hat immer gezeigt mit dem Finger und immer an uns vorbei. Aber uns hat es nie getroffen. Und so sind die Menschen, die erwarten von Menschen Hilfe. Und der Mensch, der von Menschen Hilfe erwartet, der wird enttäuscht. Aber der von Gott seine Hilfe erwartet, der wird nicht enttäuscht. Das ist ganz arg wichtig. Von wem erwartest du die Lösung deines Problems? Von Gott oder von Menschen? Der Mensch ist natürlich ganz schnell, der braucht was ganz, 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 was Schnelles. Es muss ganz schnell gehen, aber viele Lösungen brauchen ihre Zeit. Und deshalb brauchst du Geduld, weil du bewahrt hast mein Wort. Du hast dich an das Wort gehalten und geklammert und dich gehängt und festgekrallt. Und was so, dieses Wort bewahren, lass es zergehen. Mal so und denk darüber nach. Weil du dich so drauf gestürzt hast und nicht gelassen hast. Darum bewahrt dich auch Gott. Wird dich bewahren. Der Mensch, der sagt, also gut, wenn Gott nicht hilft, gehe ich zum Buddha. Oder gehe ich zum Konfuzius oder gehe ich zum irgendeine Hexe oder Wahrsager. Also diese Leute brauchen nicht denken, dass sie etwas bekommen. Und wenn die Menschen sagen, ich lasse dich Gott nicht, du segnest mich denn und ich bete noch einmal und nehme noch einmal 100 Tage fasten und beten, das wäre doch was. Das wäre doch was. Manche Leute denken, sie würden verhungern, von wegen. Du kriegst so eine Salbung bei 100 Tage Fasten und hast den Heiland 2-mal überholt. Ja. Ihr werdet Größeres tun als dieses, steht in der Bibel. Also, wenn der 40 Tage fasten konnte, kannst du 80. Ihr werdet Größeres tun als dieses. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, steht in der Bibel. Also, und die sind schon halbe Heilige. Weil du dich an mein Wort gehalten hast, und zwar absolut. Leute können sagen, was sie wollen, können denken, was sie wollen, können tun, was sie wollen. Ich halte mich fest an Gottes Wort. Er hat's gesagt, er hat's versprochen. Und was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Wenn du so verrückt bist, wenn du das glauben kannst, dann wirst du auch das Wunder erleben. Dann wirst du auch die Bewahrung erleben. Dann wirst du auch dieses Durchhalten und Durchtragen erleben. Ich war in Russland und die erste Zeit, ich habe die registrierten Christen kennengelernt, aber die haben mich nicht so sehr interessiert. Ich bin zwar über die registrierten Christen nach Russland reingekommen, aber letztendlich, was mich mehr interessiert hat wie die registrierten Christen, haben mich die nicht registrierten Christen interessiert. Das war die Untergrundkirche. Das waren die echten Gläubigen. Und die mussten für alles glauben und die haben sich im Untergrund versammelt, im Kukulusfeld, Maisfeld, oder irgendwo in einer alten Mühle, also heimlich, und die ließen sich absolut von Gott leiten. Also es ist verrückt. Ich bin mitgegangen. Zuerst habe ich gedacht, ich sterbe. Ich überlebe das nicht. Als ich den ersten Bibelschmuggel in diesen Osten gemacht habe, 1974, so als ich zum ersten Mal fuhr, die haben mir nur eine Adresse gegeben, in dieser Stadt die Bibeln abladen. Ja, an der Grenze haben wir gefastet und dann sagt Gott, ich werde sie mit Blindheit schlagen. das Wort Gottes. Und das wäre schön, um wahr zu sein, habe ich gedacht. Das ist also nur unser Traum, unser Wunschdenken. Und dann kommen wir an der Grenze und dann habe ich gedacht, wenn Gott die Leute mit Blindheit schlägt, muss ich die Bibel nicht extra verstecken. Denn ich habe mir schon vorbereitet, wo ich die Bibel alle verstecke und so weiter und wie ich das mache. Und wir hatten so vielleicht 40 Bibeln dabei. Das war mein erster Bibeltransport. Ich muss ja vorsichtig sein. Und dann fragt der Zöllner, als wir dann an der Grenze kommen, was habt ihr? Und ich habe gesagt, ich lüge nicht. Der Segen Gottes liegt nicht auf Lügen. Der Mensch, der lügt, der muss nicht rechnen, dass Gott ihn durchbringt. Das war für mich ganz klar. Also lügen darf ich nicht, sündigen darf ich nicht. Wenn ich sündige, muss ich nicht mit Gottes Beistand rechnen. Dann hat er seine Hand schon abgezogen. Lügen tue ich nicht. Fragte, was haben Sie? Dann sage ich, Bibel. Und zeige gleich meine Bibel. Und dann fängt er an zu blättern. Und dann schüttelt er da raus. Und manche Seiten waren schon locker, Seiten sind rausgefallen. Ich muss nachher gucken, wo es steht. Und wieder schüttelt er. Und die anderen, wir haben alle unsere Bibeln dabei. Und jeder zeigt seine Bibel. Okay, also gelogen habe ich nicht. In der Bibel heißt es, seid klug und ohne falsch. Ich habe noch mehr Bibeln gehabt. Aber ich habe nicht gesagt, wie viel ich habe. Ich habe gesagt, ich habe hier, was ich dabei habe, das ist mein persönliches Eigentum, gehört mir meine Bibel. Und ja, und ich werde sie mit Blindheit schlagen. So sind wir über die Grenze gefahren. Jetzt fragt er, was habt ihr dabei? Ich lüge nicht. Fahre durch die Grenze und dann stehe ich dort auf dem Hof. Muss auf die Seite fahren. Das ist schon ganz was Furchtbares, wenn du im Osten dann nachher auf die Seite fahren musst. So Nebengleis. Stehst da, so eine Garage oder die Überdachung und so. Bist weg von der Zivilisation. Und dann stand ich da und alles raus. Und ich muss jedem sagen, wem was gehört. Und dann kommen sie an diesem Koffer mit den Bibeln. Und die waren neu verpackt, nicht versteckt. Dann nimmt der Zöllner und reißt die Verkleidung auf oder die Pappe auf. Und dann liest man Biblia, Biblia, Biblia. Ich habe mich schon im Gefängnis gesehen. Aber dass ich nicht bin, deshalb stehe ich ja hier. Und die beiden Zöllner haben sich gegenseitig angeguckt und wieder das Paket reingeschoben. Ich musste nur für Medikamente Zoll bezahlen. Ich werde sie mit Blindheit schlagen. Also, weil du dich festgehalten hast, ich bin im Glauben zaghaft. Weißt du, mit dem Wort Gottes geht man sehr zaghaft um. Weil du mein Wort bewahrt hast, weiß nicht, trägt es nicht, hält es nicht, ist es wahr oder ist es nicht wahr, hast du sich eingeredet, eingebildet, dieses Wunschdenken, unterbewusst oder bewusst oder gottbewusst oder überbewusst, wo kommt das alles her? So, dann bin ich drüber, fahre ich über die Grenze und jetzt habe ich eine Adresse gehabt, wo ich die Bibeln abladen muss. Nur die Ortschaft, die haben mir keine Adresse gegeben. Dort, und Gott wird euch hinführen, Gott wird euch sagen, Gott wird euch zeigen, hat uns der Missionsdirektor gesagt, wo ihr die Bibel abladen sollt. Komme ich in die Ortschaft hin, 17 Stunden gefahren, bis wir die Ortschaft erreicht haben schließlich. Und dann schlafen wir noch ein bisschen so morgens früh, liegen so im Auto, plötzlich klopft jemand. Sie kommen aus dem Westen, mit Händen und Füßen verständigen wir uns da. Ja, ich komme aus dem Westen, da sieht man ja am Nummerschild schon, braucht man keine große Offenbarung. Und dann entsteht ein Gespräch. Ja, Sie möchten uns zum Frühstück einladen. Naja, vielleicht ist Sekuriatis oder KGB, also Geheimpolizei, wer weiß es. Vielleicht haben sie dich verfolgt. Da kommen die Angstgedanken. Du verlässt dich auf das Wort Gottes, traust dem Wort Gottes, aber dann kriegst du alle möglichen Gedanken in den Kopf. Wer weiß es, ob es wahr ist. Vielleicht ist das eine Falle. Da sind schon so viele in solch eine Falle hineingeraten und hineingelockt worden. Also, gehst halt zum Frühstück. Wir sind dann zum Frühstück gegangen, haben gefrühstückt, die haben sich angeguckt und dann haben sie gebetet. Naja, vielleicht spielen sie Religion. Das war so mein Gedanke. Aber der Teufel kann auch Religion spielen, der betet auch. So, die haben gebetet, wir haben auch mitgebetet, haben mal gegessen. Dann kommt einer und erklärt uns, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen nachfahren, also ob wir ihn mitnehmen würden, er muss uns woanders hinbringen. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, Gott bringt uns durch. Und deshalb, was wir in dieser letzten Zeit brauchen, ist dieses absolute Durchbringen Gottes, dass wir durchkommen. Und fahren wir hin, da kommen wir in ein Haus. Und da sind schon andere, die haben nicht nur so ein bisschen gebetet, die haben schon pfingstlerisch gebetet. So gemeinsam Chorgebet. Aha, das ist schon aber ich verstehe die Sprache nicht, was soll's. Und dann höre ich, manche beten sogar in anderen Sprachen, aber Vorsicht. Und immer Vorsicht, immer ängstlich, immer zaghaft. Und dann sagte er, wir können auch hier nicht bleiben, aber wir müssen woanders hinfahren. Und dann, aber es sah so aus, als wenn die miteinander abgesprochen hätten. Aber die wussten nicht, dass wir kommen. So, aber das griff so ein Rädchen ins andere plötzlich. Irgendwie hat es funktioniert, ich weiß es nicht wie. Und auf jeden Fall, wir kommen dorthin und sagen, ihr seid, was heißt, die sagen nicht viel. Wir fangen wieder an zu beten. Und die beten und fangen an zu beten und beten in Zungen. Also die haben nicht viel in ihrer Sprache gebetet, sondern viel in anderen Sprachen gebetet. Okay, das klingt also schon wie echte Zungen, denke ich. So dachte ich, so echte Zungensprache. Und die haben eine ganze Weile gebetet, wir haben mitgebetet und irgendwie habe ich gefühlt. Und da kommt einer und fragt, ob wir eine Bibel für ihn hätten. Der ist... Und jetzt kommt diese ganze Geschichte, was mich so überwältigt, dieses Timing Gottes, wie Gott arbeitet. Der ist etwa 1000 Kilometer gefahren gewesen, auf eine Eingebung Gottes. Damals gab es wenig Bibeln in den Gemeinden, nur der Pastor hat meistens eine Bibel gehabt, oder in der Gemeinde war eine Bibel vorhanden. So, und die musste man die Bibel abschreiben. So wie ihr jetzt die Predigt mitschreibt, so haben die Bibelverse abgeschrieben. Und dann, er möchte gerne seine eigene Bibel haben. Und dann hat Gott ihm gesagt, geh dorthin und du wirst deine eigene Bibel bekommen. Und fragte mich, ob wir eine Bibel für ihn hätten. Und ich sagte, ja, wir haben eine Bibel für ihn. Und dann irgendwie habe ich gespürt, hier lasst alle Bibeln gleich da. Dann hast du sie gleich verteilt. Wenn der fragt, ob wir eine Bibel dabei haben, dann lasse ich gleich alle Bibeln. Und dann hole ich einen Karton raus und dann sage ich so, Bruder, das kannst du mitnehmen, da wo du herkommst. Egal, ja, wo die, wichtig ist, dass das Wort Gottes verbreitet wird. Und dann fällt er auf die Knie und sagt, Gott, ich danke dir, ich habe um eine Bibel gebeten und ich kriege gleich ein Paket Bibeln. Und nimmt nach Hause. Und der hat sich verabschiedet und auf der Stelle, so schnell wie er die Bibel in Empfang genommen hat, sofort hat er den Platz verlassen, ist abgefahren. Später habe ich festgestellt, haben sie Zeugnis erzählt, wie die Bibeln in ihre Gegend gekommen sind. Und das waren die Bibel, die wir mal geschmuggelt haben. Weil du dem Wort Gottes gehorcht hast, der hat dem Wort Gottes gehorcht, wir haben dem Wort Gottes gehorcht. So, wir haben zusammengearbeitet und so bringt Gott die Seinen durch, wenn Christen zusammenarbeiten. Gott kann so wenig im Volk Gottes tun. In der Endzeit kann er vielleicht sehr wenig tun, wenn die Kinder Gottes nicht zusammenarbeiten. Es ist deshalb so wichtig, dass Christen, gläubige, geisterfüllte Menschen zusammenarbeiten. Der eine macht das, der andere macht das, der andere lässt sich dorthin führen und so weiter. Es ist so wichtig, auf das Wort Gottes zu hören. Sonst passiert kein Wunder, sonst passiert kein Zeichen, sonst verhungern und verdursten wir. Sonst geraten wir in große Schwierigkeiten. In der Endzeit kommen große Schwierigkeiten auf die Menschheit zu, so dass wir vielleicht nicht wissen, was wir essen und trinken sollen, weil das Wasser vergiftet ist, Brot vergiftet ist, Fleisch vergiftet ist, ja, alles ist vergiftet. So, was sollen wir jetzt essen? Sogar das Gemüse ist vergiftet. Alles ist vergiftet. Was sollen wir essen? Gott wird uns zeigen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Geistesleitung haben, vom Herrn die Impulse haben, was wir zu tun und zu lassen haben. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, das prophetische Wort, Rema, das Wort Gottes für die Situation, für den Augenblick, dieses inspirierte Wort Gottes, weil du das bewahrt hast, will ich dich auch bewahren. So viele Gotteskinder kommen unter die Räder, vor die Hunde, geraten in die Teufelsmühle, weil sie nicht auf die Stimme Gottes hören oder weil andere nicht auf die Stimme Gottes gehört haben. Nicht nur das, es ist nicht immer nur, dass du nicht hörst, sondern andere. Du hast auf die Stimme Gottes gehört, du bist da. Angenommen, ich hätte nicht auf die Stimme Gottes gehört und wäre nicht losgefahren, hätte nicht geglaubt, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Der Mann wäre da gewesen und hätte auf seine Bibeln gewartet. Und wäre nach Hause gefahren, unverrichteter Dinge. Gott hat sich getäuscht. Und oft beleidigen wir Gott. Gott hat sich getäuscht, hat eine Prophetie gegeben und die ist nicht in Erfüllung gegangen. Warum? Weil da irgendeiner Gott nicht gehorcht hat. Wir erleben nicht die Herrlichkeit Gottes, wenn wir Gott nicht gehorchen. Deshalb ist es ganz, ganz arg wichtig, dass wir gehorchen und dann kommen wir durch. Weil du mein Wort beherzigt hast, zu Herzen genommen hast. Und wenn du mit dem Wort Gottes umgehst, dich vom Geist Gottes leiten lässt, und die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes, echte Kinder Gottes. Die anderen sind nur Christen oder Scheinheilige oder möchte gerne. Aber die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind erst Gottes Kinder. Und ich frage mich, wie ist die Christenheit heute? Lässt sie sich vom Geist Gottes leiten? Lässt du dich vom Geist Gottes leiten? Lass ich mich vom Geist Gottes leiten? Wie sieht es da praktisch aus? Gott kennt die Seinen. Gott kennt die Seinen. Warum? Weil die sein Wort kennen, die gehen mit dem Wort Gottes um, die leben mit dem Wort Gottes, die reden über das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist reichlich in ihrer Mitte. Die haben für alles einen Bibelspruch. Ja, das Wort Gottes reichlich in ihrer Mitte. Die kennen ihre Bibel. Weil du die Bibel kennst. Von Kind auf Timotheus, hat Paulus einmal geschrieben, da kann dieses Wort dich bewahren. Das Wort Gottes hat eine bewahrende Wirkung. Ich werde nächsten Morgen und übermorgen werde ich darüber sprechen. Die bewahrende Macht des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist Licht auf unserem Weg. Ist uns Orientierung. So viele Menschen haben keinen Sinn in ihrem Leben. Die wissen gar nicht, wozu bin ich da. Aber wenn sie das Wort Gottes haben, das Wort Gottes zu ihnen gesprochen hat, der Herr sie angesprochen hat, der Herr sie gerufen hat, sein Wort ist zu ihnen ergangen, zu ihnen gekommen. Die verhalten sich ganz anders, leben auch ganz anders. Wer also überleben und durchkommen möchte, der muss das Wort Gottes kennen. Bevor du irgendein Büchlein, ein Krimi, ein Roman liest oder irgendwas anderes liest, irgendwas was anderes studierst, du solltest die Bibel, das Wort Gottes studieren. Denn sie kann dich bewahren. Denn in Krisensituationen hast du immer das richtige Wort. Der Teufel kommt und erzählt dir irgendetwas und du kannst sagen, guten Tag, Herr Teufel, aber ich weiß, es steht geschrieben. Du kannst ihm widersprechen. Du kannst als Waffe einsetzen, dieses Wort Gottes, und das wirkt. Richtig verstandene Worte Gottes wirken Gewaltiges. Falsch verstandene Worte Gottes, die wirken Chaos. Und es gibt so viele Menschen, die haben die Bibel nie richtig verstanden, keinen Durchblick. Und deshalb tappen sie immer im Dunkeln und so weiter und können die Probleme nicht lösen. Die Krisen haben mit dem Wort was zu tun. Der Teufel redet auf uns rein. Wir werden richtig regelrecht reingedroschen, wird das und uns Angst gemacht, dass es uns graut und dass wir uns fürchten müssen. Wo kommen wir noch hin? Und am Schluss, was du viel hörst, das glaubst du auch. Deshalb beginnen die 10 Gebote, ganz arg wichtig, die 10 Gebote beginnen nicht, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so weiter. So fangen die 10 Gebote nicht an, sondern die 10 Gebote fangen an, höre Israel. Und der Mensch, der unter Gott steht, hat keine anderen Götter, der bricht nicht die Ehe und dies und jenes. Höre Israel, mit dem beginnen die 10 Gebote. Also, wenn du durchkommen willst, höre Israel, höre Kind Gottes. Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das sind 7 Gemeinden, der Offenbarung werden hier aufgelistet, die in der Endzeit existieren. Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Wort Gottes soll so Leitfaden für uns sein. Und zwar nicht nur das geschriebene Wort, sondern das geoffenbarte Wort. Das von Gott inspirierte Wort Gottes. Das ist, was uns weiterbringt. Und wir brauchen inspirierte Worte Gottes. Weißt du, das, was du lesen kannst, da brauchst du keine Inspiration dazu. Was hier schwarz auf weiß steht, dazu brauchst du keine Inspiration. Und da musst du auch nicht kritisieren oder prüfen. Das ist schon so auseinandergenommen, so untersucht, so getestet und so weiter. Braucht es keine Prüfung. Aber das inspirierte Wort Gottes, dieses Rema, so spricht der Herr. Diese Worte müssen geprüft werden, müssen angenommen werden, müssen beherzigt werden, müssen getestet werden, funktioniert das oder nicht? Was er euch sagt, das tut. Damit beginnt das erste Wunder in Kana, das Wunder Jesu. Was er euch sagt. Also, und hier geht der Wein aus. Und jetzt, was er euch sagt. Nicht jetzt, lieber Gott, hilf schnell. Also beten hilft dich, wird dir nicht durchbringen durch die Zeit der Krise.
Du sollst zwar beten, dass du nicht in Anfechtung fällst, aber was dich durchbringen wird in der Anfechtung ist, in der Notzeit ist, auf ihn hören. Singen wird dich nicht durchbringen. Du kannst jodeln noch so viel, wie du willst. Und die ganzen Kirchenlieder durch, Reichslieder durch, Rettungsjubellieder durch, Singvöglein durch, Reichslieder, habe ich auch schon gesagt. Ja, na, was gibt's noch? Die ganzen Chorusbücher durchsingen. Das wird dich nicht weiterbringen. Was dich weiterbringen wird, kennst du mein Wort. Und Jesus sagt, der ist ein kluger Mann, der meine Rede hört und tut. Der baut sein Haus auf einem Fels, auf einem Fundament. Und dann kommen Stürme und das sind diese Endzeitstürme, von denen ich heute Abend spreche. Dann kommen diese ganzen Endzeitstürme und das Haus wird geschüttelt. Und sein Haus bleibt bestehen, weil er auf dem Felsen sein Haus gebaut hat. Aber der einfache, so der Sandwich-Christ, Sandwich-Christen, die bauen ihre Häuser am Sand, in der Niederung, so am besten im Flussbett, wo sie nicht weit Wasser haben, nicht weit Sand haben, so weit im Flussbett, Sandwich-Menschen, so schnell verfahren. Und dann kommt eine Flut und sie nimmt sie alle weg. Und dann heißt es dahingegeben. Ja, wo ist mein Haus geblieben? Da stand ein Haus mal. Ja, das stand. Aber wo ist es geblieben? Deshalb, wer meine Rede hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Weil du mein Wort bewahrt hast, weil du mein Wort zu Herzen genommen hast, weil du nicht nur schnelle Lösungen gesucht hast, weil du keine Scheinlösungen haben wolltest und hast dich nicht zufrieden gegeben mit irgendeiner Scheinlösung, sondern du wolltest etwas Konkretes, Stabiles, Beständigeres, Bleibendes, weil du gesagt hast, Gott, entweder von dir oder von möchte ich es gar nicht haben. Von jemand anders möchte ich es nicht haben. Wenn du mir nicht gibst, oh Herr, danke, dann verzichte ich drauf. Weil es nicht von dir kommt. So, Scheinlösungen. Dein Wort. Und Worte sind Mächte. Satans Worte oder Gottes Worte. Satans Worte hörst du in den Medien. Tag ein, Tag aus. Da denke ich manchmal, wo ist die Bildzeitung gedruckt worden? Oft denke ich, die Druckerei ist in der Hölle, die BZ. Und alles Verbrechen, lauter Schandtaten, nur Böses, 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 Böses. Nur Kriminalität und Mord und Totschlag und Diebstahl und Vergewaltigung und all diese Dinge. Die ganze Gülle wird auf die Menschheit so ausgeschüttet. Und du denkst, wo lebe ich denn? Ist das das Leben? Ist das der Sinn des Lebens? Ist das die Welt, die Gott mir geschaffen hat? Nur Probleme, 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 Probleme. Ist das der Wille Gottes für mein Leben, nur mit Problemen mich rumzuschlagen, keinen Durchblick mehr zu haben, nur Krankheit und Krankheit und Krankheit und Krankheit und Sorge und all diese Nöte, dieses ganze Dilemma. Ist das wirklich das, was Gott wollte? Ist das, was Gott wollte? Wenn ich dann das Wort Gottes lese. Und weißt du, ich mag diese Stellen, auch wenn es nicht immer so zutreffend sind. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab, geschmückt wie eine Braut. Das war Israel, aber bin ich auch manchmal glücklich, wenn ich das dabei sein kann. Das neue Jerusalem, Straßen aus Gold, Stadttore, Edelsteine, Perlen und so weiter. Diese heile Welt. Und weißt du, das Letzte ist nicht Nihilismus, Chaos, Durcheinander. Das Letzte ist die heile Welt Gottes. Nicht der Tod. Der Tod ist Vorletzte. Der Tod ist immer das Vorletzte, nicht das Letzte. Das Letzte ist Leben, Auferstehung, Herrlichkeit. Das ist das Letzte. Und wenn du die Bibel nicht kennst, denkst du, mit dem Tod ist alles zu Ende. Lass uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. So denkt der Mensch, der Gott nicht kennt. Aber der Gott kennt, der hat eine fantastische Zukunft. Und er hält sich an seine Zukunft. Und der weiß, also mein Leben ist in guten Händen. Ich bin geborgen von wunderbaren Mächten, werde getragen. Vor wem soll ich mich fürchten? Vor wem soll es mir grauen? Ich bin ja Kind Gottes. Derjenige, der seine Bibel, seinen Gott nicht kennt, und Gott kennst du nur über die Bibel, musst du verzweifeln. Worte sind Mächte. Welche Worte beschäftigen dich? Welche Gedanken beschäftigen dich? Denn deine Gedanken werden von den Worten beschäftigt, die du hörst. Und deshalb ist das Hören so arg wichtig. Wichtiger als alles andere in deinem christlichen Leben. Höre, höre, höre. Höre Israel. Höre Kind Gottes. 7-mal sagt der Heilige Geist den Gemeinden, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Anscheinend haben die meisten Christen Ohren und hören es doch nicht. So wie es in der Bibel heißt, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Sie hören, aber dann hören sie vielleicht wie jemand anders oder sie hören das, was sie wollen, nach ihnen die Ohren jücken, was ihnen so passt und gefällt. Heute hat er wunderbar gesprochen. Oh, wie der spricht. Weißt du, wenn ich wunderbar gesprochen habe, kann ich einpacken. Ich gehe nach Hause. Wenn du wunderbar sprechen möchtest, wunderbare Rede haben möchtest, dann solltest du vielleicht zu den Nachrichten gehen. Oder ins Theater. Oder Kabarett. Oder sonst wo. Es geht nicht um wunderbare Reden. Oder gute Rede. So viele Menschen, die hören Gottes Reden und sagen, geh für dieses Mal. Nächstes Mal, nächste Woche komme ich wieder. Da gehen wir weiter. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Gott redet jetzt in eine Situation hinein und nicht erst morgen und übermorgen. Und deshalb, wir sollten immer hellhörig sein, wenn es geht. Und dann das Wort bewahren in unserem Herzen. Denn das ist, was uns in den Krisen hindurchbringen kann. Was hat Mutter Maria gemacht? Die selige Frau. Die Mutter Jesu. Was die Hirten erzählten, was die Weisen erzählten, was sie alle erzählten, da heißt es, und sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. All diese Worte bewegte sie in ihrem Herzen. Wie ist es, wenn wir fertig sind mit diesem Gottesdienst? Was ist, wenn du draußen bist? Worüber sprichst du? Womit beschäftigst du dich? Kassette leg mal wieder auf. Weißt du, Kassetten ist nicht die Lösung, obwohl ich gerne Kassetten verkaufe und verbreite und Leute sollen es hören, ist ein Mittel. Aber das Wichtigste ist, dass wir das, was wir gehört haben, verdauen, wiederkauen. So nochmals rausholen, durchkauen, schlucken, nochmals rausholen, nochmals schlucken, so bis es Fleisch und Blut von uns geworden ist. Wort Gottes will nicht auf der Kassette sein, sondern Wort Gottes will Fleisch und Blut werden. Und erst wenn es Fleisch und Blut geworden ist, wenn du schon anfängst, vom Wort Gottes zu träumen, wenn du anfängst, vom Wort Gottes zu, ja, in deinem Herzen zu singen, die meisten Leute singen nur mit den Lippen, aber nicht mit dem Herzen. Ihr Herz ist ganz weit weg von Gott oft. Und deshalb können sie nicht bewahrt werden. Erst vom Herzen, wenn das Wort Gottes Fuß gefasst hat, Wurzeln geschlagen hat in unserem Herzen, erst dann werden wir bewahrt. Solange es nur an uns herangekommen ist und wir uns schön mit Bibelsprüchen dekorieren. Unsere lieben jüdischen Menschen, die wickeln sich die Bibel um den Arm und Gebet um den Arm. Weißt du, du kannst dich einpacken wie der Lazarus in Tücher, lauter Bibelsprüche. Ist nichts. Es muss ins Herz hinein. Bruder, schalt mir das Ding da aus. Wahrscheinlich ist noch nicht Feierabend. Okay. Inwendig. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und so stark wie das Wort Gottes in uns arbeitet, in uns gewirkt hat, so stark können wir gegen den Strom schwimmen und mit dem guten Kampf des Glaubens kämpfen. Weil du mein Wort bewahrt hast. Ein Fisch, also ich weiß nicht, ob es wahr ist, das müsste ich noch untersuchen. Ich habe es noch nicht festgestellt, aber meine Mutter hat es immer so gesagt. Und wenn sie Fische angeguckt hat, ob es gute oder schlechte Fische waren, die hat immer eines gesagt, der Fisch fängt am Kopf an zu faulen. Ob es wahr ist, weiß ich nicht. Kann sein. So am Kopf, der Fisch fängt am Kopf an zu faulen, schlecht zu werden. Der Christ, sein Verderben, sein Untergang, sein Tod beginnt am Kopf, wenn er anfängt, negativ zu denken. Du denkst nicht, was göttlich ist. Aber wie willst du göttlich denken, wenn du Gottes Worte nicht kennst? Und erst, wenn du die Worte Gottes kennst, wenn du die Bibel gegessen hast, da musste doch ein Mann, das war sein Sandwich, er sagt so, iss das Buch. Und das Buch wird in deinem Munde süß sein wie Honig und dann in deinem Bauch brennen wie Feuer. Das Wort Gottes muss brennen. in meinen Gebeinen, muss ein Teil von mir werden, muss etwas passieren. Und das bewahrt mich, dieses geistliche, göttliche Brennen. Weil du bewahrt hast, Gott bringt die Seinen durch. Wenn wir sein Wort durchbringen, sein Wort festhalten, bewahrt er uns. Gott bringt die Seinen durch, durch die Kraft seines Wortes. Du hast mir dein Wort gegeben, deine Verheißung gegeben, deine Zusage gegeben. Ich halte mich fest, Herr. Himmel und Erde mag brennen, dein Wort bleibt bestehen. Das bringt uns durch, wenn wir uns an das Wort Gottes halten. Man soll dir nur die Bibel wegnehmen und dann bist du hoffnungslos verloren. Man soll dir nur die Bibel wegnehmen und der Teufel versucht den Menschen die Bibel fernzuhalten. Weißt du, der Teufel versucht die Menschen zu blockieren. Besessene Menschen, okkult belastete Menschen, die haben ein Problem. Sie können Bibel nicht lesen. Sie können jeden Schund lesen. Sie können sogar das Kleidengedruckte mit 6-Punkt-Schrift können sie sogar lesen. Das Kleingedruckte, das sind die Spezialisten. Aber sobald, selbst die Großdruckbibel können sie nicht lesen. Warum? Weil der Teufel ihnen das so verwischt. Da fängt an zu schwimmen. Nach dem ersten Vers, nach der Einleitung, fängt alles an zu schwimmen. Der Teufel versucht, bei belasteten Menschen, da kannst du ganz schnell merken, ob du belastet bist oder nicht. Der Teufel versucht mit allen Mitteln, Menschen vom Wort Gottes fernzuhalten, indem er die Kanäle, die Aufnahmekanäle, Augen und Ohren blockiert. Die hören es nicht oder die sehen es nicht. Die können es nicht hören. Oder wenn sie gehört haben, haben sie alles vergessen wieder. So, Augen und Ohren. Und dann hat der Teufel noch einen Trick. Vielleicht haben manche Schwierigkeiten im Gottesdienst. Sobald es um die Predigt geht, nicken die Leute ein. Selbst wenn es noch so spannend ist. Die würden selbst bei der langweiligsten Rede von der Gewerkschaft nicht einschlafen. Aber sobald es ums Wort Gottes geht, ja, da hängt nicht schon. Warum? Weil der Teufel, Wenn du ein Einfallstor für ihm offen lässt, wo der rein kann in deinem Leben und Einfluss hat auf dein Leben, dann versucht er dich mit Schläfrigkeit fernzuhalten, damit du alles verschläfst. Und dann draußen fragst, ich habe mal einen Test gemacht, hat hier jemand anders gepredigt und ich kam rein, da war der Gottesdienst schon fertig. Und die Leute gehen raus und frage ich, wie war's, was hat er gesprochen? Wunderbar war's. Aber ich sage, ich will nicht wissen, wie es wunderbar war. Was hat er denn gesagt? Herrlich war's, wir sind gesegnet worden. Ich sage, ich will nicht wissen, was hat er gesagt? Ich wollte nur das Stichwort wissen. Die haben nicht einmal das Stichwort mehr gewusst, was gepredigt worden ist. Und das ist nämlich die Vögel, wenn der Same ausgestreut wird, der Vögel kommen und picken alles weg, damit ja nicht Wurzel schlägt, damit ja nicht Frucht bringt in deinem Leben. Das Wort Gottes wird verhindert. Und deshalb, wenn das Wort Gottes in deinem Leben nicht Fuß fassen kann, bist du verloren. Bist du verloren, egal wie fromm du bist. Egal wie lange du schon zur Gemeinde dazugehörst. Egal ob du getauft bist oder nicht getauft bist. Das Wort Gottes will Fuß fassen. Jesus erzählt ein Gleichnis. Da fällt etwas unter die Dornen. Die geht schnell auf, begeistert. Oh, Halleluja! Und was passiert? Da kommen die ersten Schwierigkeiten, die ersten Probleme. Jemand guckt dich schief an. Jemand tanzt nicht nach deiner Pfeife. Und dann, was ist? Eingeschnappt, beleidigt, gekränkt. Alles futsch, alles vorbei, alles vergessen. Die Dornen ersticken. Oder der andere, der hat Schwierigkeiten, auch wiederum. Wunderbar, da ist wenig Boden, wenig Tiefgang. Menschen ohne Tiefgang, die sind begeistert. Aber Begeisterung bringt dich nicht in den Himmel. Niemand kommt in den Himmel, weil er begeistert ist. Du kommst nur in den Himmel, wenn du Frucht bringst in deinem Leben. Und Jesus sucht nicht Begeisterung, sondern was Jesus in deinem, in meinem, in unserem Leben sucht, ist Frucht des Heiligen Geistes. Nicht nur Blätter, nicht nur fantastisches christliches Leben, sondern Tiefgang. 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 Und da sind die Leute, ja, schnell begeistert, aber kein Boden. Und dann kommen sie wieder auf etwas harten, felsigen, so da was zu knacken, was verstehen sie, irgendwas verstehen sie nicht oder falsch verstanden, falschen Hals bekommen. Und schon haben sie Probleme, wieder alles vergessen und die müssen immer von vorne anfangen. Deshalb sind die Leute, die bekehren sich jede Woche. Die sind bei jedem Altarruf sind sie vorne, weil sie irgendwo Schwierigkeiten haben. Die waren mal wunderbar, aber kein Tiefgang. Und deshalb ist es so arg wichtig, dass das Wort Gottes Tiefgang in unserem Leben bekommt und das sich in unser Leben eingräbt, einfrisst. sie verteilt, alles beeinflusst in unserem Leben, das Wort Gottes. Und weil du das Wort bewahrt hast, das geht nicht in 3 Tagen. Dieses Wort bewahren, und zwar ist hier die Rede über Durchhalten, habe ich hier, ich habe extra eine andere Übersetzung mir genommen heute Abend. Und hier ist die Rede von etwas Längerem. Hör gut zu, sagt er. Hör gut zu. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Zum Durchhalten aufrief. Also durchhalten. Christen, die nicht durchgehalten haben, die können sich auch nicht halten. Die halten sich auch nicht lange. Deshalb mein größtes Gebetsanliegen ist heute Abend, oh Gott, wir gehen in eine Krisenzeit hinein und da wird sich herausstellen, wer echt und wer nicht echt ist. Wer gut ist und wer nicht gut ist. Wer Wurzeln hat und wer keine Wurzeln hat. Wer in Gott gegründet ist und wer in Gott nicht gegründet ist. Du kannst deinen Brüdern und Schwestern, der Gemeinde, dem Pastor oder wem auch sonst noch viel vormachen. Du kannst gut Religion spielen, so keep smiling, lächeln. Nun musst du ein bisschen Zähne zeigen, siehst schon ganz anders aus. Keep smiling, so wie die Freude an der Kasse. Lächeln, egal was passiert. Kunde ist König. Keep smiling. Ja, siehst es. Schon etwas besser. Aber das ist nicht alles. So dieses Lächeln, der Tiefgang im Herrn. Wurzeln fassen in ihm. Und dieses Bewahren das Wort. Nicht die Perlen vor die Säue werfen. Nicht damit hausieren gehen. Oder zur Schau stellen. Guck mal, was ich für eine Offenbarung heute bekommen habe. Was Gott mir für ein Wort geschenkt hat und so weiter. Nein, ist das ein bewährtes Wort? Hat sich das in deinem Leben bewiesen, behauptet, sich durchgesetzt, sich verwirklicht, sich realisiert? Was nützen mir die ganzen frommen Sprüche, wenn sie nicht funktionieren? Tatsache, ich halte nichts von frommen Sprüchen. Die müssen funktionieren, die müssen etwas bewirken. In der Bibel heißt es, Jakobus 5, die meisten Leute, die lesen da nur so oberflächlich drüber hinweg und sie sollten langsam lesen, singend lesen, mit dem Griffel, mit dem Stock lesen, nach Möglichkeit so Zeile für Zeile, so ganz gemütlich langsam lesen. Wir lesen viel zu schnell. Hören zu schnell und lesen zu schnell. Ein ganz großes Problem. Langsam lesen, langsam hören. Und dann aufnehmen. Und da ist eine Stelle, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und Gerechte, wie viele Gerechte haben wir? Und Gott hat ein großes Problem in Sodom gemacht, in Sodom zehn Gerechte zu finden. Die hat er nicht gefunden. Die Liebe wird erkalten und Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und meinst du, wenn das Menschensohn kommen wird, dass er Glauben finden wird? Also wie viele Gerechte wird es geben, wenn Jesus wiederkommen wird? Viele sind ausgezogen aus Ägypten, aus der Welt. Viele haben sich bekehrt, aber wie viele sind ins gelobte Land reingekommen? So, einer. Von wegen 2. Kaleb kam von Hebron. Kaleb ist adoptiert worden. So, lassen wir mal, wenn du 2 von 2 Millionen, wenn man das so nehmen möchte, 2 von 2 Millionen, wie viele Berliner kommen ins Reich Gottes? Ja, gut durchgerechnet. Also rechne dabei. Wie viele Berliner kommen ins Reich Gottes, wenn man diesen Maßstab ansetzt? Und warum? Weil die 2 haben sich an das Wort Gottes gehalten. Josua und Kaleb haben sich an das Wort Gottes gehalten. Als die Krise kam, als alle abfielen, als alle eine Meinung waren, die 10 Kundschafter, und das Volk da aufgewiegelt haben, sie haben gesagt, nein, wir glauben, Gott kann's, Gott wird's, Gott tut es. Und diese 2 haben sich an das Wort Gottes gehalten und die haben das Ziel erreicht. Und alle anderen sind in der Wüste umgekommen, haben sogar noch andere aufgehalten mit ihrer Dummheit, mit ihrem Unglauben, mit ihrem Ungehorsam, mit ihrem Unverständnis, mit ihrem Zweifel, haben andere aufgehalten. Und nur die 2 kamen hinein. Wir werden die Riesen wie Brot fressen und wir werden schaffen. Gott wird uns helfen. Leute, es ist wahr, was die sagen, aber es ist auch die andere Seite. Gott wird uns helfen. Und die haben das Wort bewahrt. Die haben sich an das Wort gehalten. Und die haben auch das Ziel erreicht. Und deshalb, mich bewegt es heute Abend, dass jeder von uns das Ziel erreichen möge. dass es mehr als nur 2 von 2 Millionen sein mögen. Es ist schrecklich, wenn ich das dran denke. Aber die 2 haben das bewahrt. Und weil du bewahrt hast, deshalb kommst du auch hier herein. Deshalb erreichst du auch das Ziel. Heute Abend ist es ganz arg wichtig, dass wir das Wort Gottes bewahren. Und das Gebet des Gerechten vermag viel. Wer ist dieser Gerechte? Und im Originaltext habe ich das gefunden. Und das ist meine große Entdeckung heute Abend. Und ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, was ich sage. Da heißt es nicht das Gebet des Gerechten, sondern das Gebet des Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet des Bewährten. Und da wird gleich Kollege Elia zitiert. Elia war ein Mensch, gleich wie wir. Aber bevor er dieses große Gebet sprechen konnte, den Himmel aufschließen, den Himmel zuschließen, dieses machtvolle Wirken, hat er zuerst einmal am Bach sitzen müssen, bei der Witwe sein müssen, zuerst mal unten durch. Das war so seine Situation. Und deshalb hat Gott ihn durchgebracht. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir lernen, uns zu bewähren. Endzeit, Krisenzeit ist Bewährungszeit. Sich zu bewähren. Und zwar sich richtig zu bewähren. Die meisten Leute denken, ich muss nur schön brav in die Gemeinde gehen. Nein, du musst nicht schön brav in die Gemeinde gehen. Und in die Kirche gehen oder zum Gottesdienst gehen oder was es auch ist. Nein, nein, es ist viel mehr als das. Denk an Elia. Das Gebet eines Bewährten vermag viel. Elia, 2-mal in seinem Leben ist eine Situation. Gott sagt, geh an den Bach Krit und verbirg dich. Versteck dich dort am Wasser, am Fluss. Geh und verbirg dich. Da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Stell dir mal vor, jetzt hätte der Elia sagen können, nee, oh Gott, ich habe Angst am Bach, da habe ich kein Zelt und gar nichts. Da ist so ungemütlich, so hart und so unruhig und könnte gefährlich sein. Und da kommen die Raben noch. Aber Gott sagt, das selbst, nur das selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Weißt du, es ist ganz arg wichtig, liebe Geschwister, das Wort Gottes zu Herzen zu nehmen. Und wenn Gott sagt, das selbst, kannst hingehen, wo du willst. Du wirst verhungern, zugrunde gehen, kaputt gehen. Wenn du nicht dem Wort Gottes gehorchst, wirst du verhungern. Da wirst du nicht versorgt. Du wartest auf übernatürliches Eingreifen Gottes. Es kommt nicht, wenn du nicht im Zentrum seines Willens bist. Und das ist das Selbst. Und dann bist du 1,5 Jahre dort, plötzlich Wasserspiegel sinkt, Wasserhahn tropft immer weniger, kommt immer weniger Wasser runter. Und dann sagt der Herr, und fragt er den Herrn, Herr, was ist jetzt? Bin ich nicht gehorsam? Habe ich Fehler gemacht? Nein, nein. Jetzt sagt er, geh zu der Witwe nach Sarepta und verbirg dich. Und dann sagt er, das Selbst wieder, wieder dieses schöne Lutherwort. Das selbst habe ich der Witwe geboten, dich zu versorgen. Und deshalb, weil du das Wort bewahrt hast, will ich dich bewahren. Du kommst nur durch. Du bist nur im Willen Gottes und du wirst versorgt. Fürsorge, Gottes Fürsorge funktioniert nur in der Endzeit, in der Krisenzeit, in der dürren Zeit, in der Notzeit. Funktioniert nur, wenn du da bist, wo Gott dich haben will. Und nur dort und sonst gar nicht wo. Und wenn du woanders bist, bringst du nur Chaos und Durcheinander und Unruhe und Stress. Hast selber Probleme und machst anderen Probleme. Und deshalb ist es so arg wichtig zu hören, was sagt der Herr? Was sagt der Herr? Sein Wort. Das Reden Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir das Reden Gottes in unserem Leben haben, dass Gott zu uns spricht. Auf eine übernatürliche Art und Weise. Das selbst. Am Bach Krit ganz konkret. Und Gott will ganz konkret reden, weil du das konkrete Wort Gottes bewahrt hast. Nicht so alle Weltswort, so, sondern das konkrete Wort Gottes will ich dich bewahren in der konkreten Situation. In der konkreten Situation, das selbst. Zum Durchhalten hier. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Ich darf dir noch eines sagen. Das ganze Neue Testament ist nichts anderes wie Untergrundliteratur. Das ganze Neue Testament ist nichts anderes wie Untergrundliteratur, wo Menschen ermutigt werden zum Durchhalten. Untergrundliteratur. Und geschrieben von Märtyrern. Das Neue Testament ist geschrieben von Märtyrern, von Menschen, die ihr Leben hingegeben haben, die Glauben bewiesen haben, Treue gehalten haben, den Lauf vollendet haben, den guten Kampf gekämpft haben und so weiter. Untergrundliteratur. Auch das Alte Testament. Auch das Alte Testament ist nichts anderes wie Untergrundliteratur oder Buch der Verfolgten. Israel wird in Ägypten verfolgt, muss fliehen, wird herausgeführt aus der Sklaverei. Auch das Buch der Verfolgten. Und wie komme ich durch? Wie komme ich durch? Und du musst lernen, auf den Herrn zu achten. Israel musste auf den Herrn achten, wie die Wolkensäule sich bewegte. Das ist so das Wirken des Heiligen Geistes, Wort Gottes, Rema. So wie der Heilige Geist wirkt, mitzugehen. Nicht am falschen Ort sein, sondern da, wo der Herr ist. Und wenn der Herr sagt, bleib stehen, und du bist jetzt so richtig schön in Schwung. Oh, jetzt, Herr, muss ich bremsen. Ja, bitteschön. Wir möchten gerne weitergehen, wenn der Herr sagt, halt. Und wir möchten halten, wenn der Herr sagt, geh. Wir sind krank. Mit uns stimmt was nicht. Wir sind verkehrt. Aber lass uns auf den Herrn achten. Mit dem Herrn im Gleichschritt sein. Und das ist, weil du bewahrt hast, das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren. Will ich bewahren in jeder Situation. Und Judas 24, der euch kann behüten vor dem Straucheln. Gott kann mich bewahren in der Versuchung der Endzeit, egal was es kommt. Und du musst diesen Glauben wiederfinden. Und du musst in diesem Glauben dich Wurzel schlagen. Gott kann mich bewahren, Gott wird mich bewahren, wenn ich mich in Gott verwurzele, vertiefe. Versenke. Wenn ich dein Wort ernst nehme, dann werde ich Versuchung haben, werde ich Anfechtung haben, aber ich werde das alles überwinden. Hier heißt es sogar, und ihr werdet. Ich werde euch zu euch Menschen schicken, die zum Satan gehören. Diese Lügner behaupten, dass sie zum Volk Gottes gehören. Aber das ist nicht wahr. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich vor euch niederwerfen und euch ehren. Und sie werden erkennen, dass ich euch lieb habe. Gott wird für die Resultate sorgen. Du musst nicht für die Resultate sorgen, was passiert. Du musst nur treu sein. Ein großes Problem der Endzeit ist Untreue. Fängt an in Sexualität, Ehe, Partnerschaft, Versprechungen, Untreue. Sei treu in dem, wo Gott dich hingestellt hat. Tue das, was Gott gesagt hat. Gehorche. Und weißt du, wenn Gott Befehle gibt, Gott ist wie ein König, er gibt Befehle. Und über Befehle kann man nicht diskutieren. Entweder tut man es oder man lässt es. Er gibt uns ein Wort, ein Befehl. Und wenn wir seine Befehle ausführen, merken wir, Mensch, das ist doch herrlich, das funktioniert. Das bringt Resultate, das bringt Frucht. Und je besser es angewandt wird, Gott kann, Judas 24, der euch behüten kann vor dem Straucheln. Du musst nicht verzweifeln. Gott kann dich behüten, halt dich nur an Gott fest. Und du wirst merken, wie einfach, wie schön das Leben ist. Und du musst dich da nicht so anstrengen. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Das ist das Endzeit. Ich brauche hier nicht viel erklären und erzählen und so weiter. Wir gehen einer ganz neuen geistlichen Eiszeit entgegen. Eisige Kälte. Überall Arbeitsplatz, Familie, Gemeinde, Gesellschaft. Da ist nichts ausgenommen. Überall eisige Kälte. Aber Gott beschützt uns mittendrin in diesem Chaos, in diesem Durcheinander, in dieser Ungerechtigkeit. Und ich habe so viele Beispiele, wie Gott die Menschen beschützt hat. Und Gott kann dich beschützen, wenn du dich nur beschützen lässt. Du musst natürlich stehen bleiben. Ich denke nur an die drei Männer in Babylon, wo das Standbild aufgestellt wurde vom Nebukadnezar. Bete an, alle Völker, sobald die Musik anfängt, niederfallen und diesen Götzen Marduk anzubeten. Und dann bleiben drei hebräische Jünglinge stehen. Alle Welt schaut hin und die fallen auf, diese drei fallen auf bei 120 Nationen. Die drei fallen auf, weil sie nicht niederfallen. Und dann werden sie vorgeholt und dann wird gedroht. Leute, niederfallen, noch einmal eine Chance bekommt ihr. Du sollst in die Knie gezwungen werden. Der Teufel möchte dich mit allen Mitteln in die Knie zwingen. Und jetzt heißt es, beweise deinen Glauben, bewähre dich, halte durch. Wenn du dich an Gott hältst, an das, was du erkannt hast. Nicht, was die Leute dir sagen. Hört, Leute, passt gut auf. Nicht, was die Leute euch sagen, ist ausschlaggebend, sondern was Gott dir sagt. das musst du tun. Was er dir sagt, das tu. So, und nicht die Leute, jemand anderes, ich habe was anderes von Gott bekommen als du und du was anderes als ich. So, wir sind nicht gleich. Aber was er dir und mir sagt, das müssen wir persönlich umsetzen, weil du, ich, wir das bewahrt haben. So, weil du das ernst genommen, Gemeinde in Philadelphia, Gemeinde in Laodicea, Gemeinde in Sardes oder wo auch immer, weil du das gemacht hast, du, nicht die anderen, will ich dich bewahren. Und die drei fallen nicht nieder, die bleiben stehen. Was macht Gott? Nochmals heißer, siebenmal heißer. Also eigentlich sollte Gott jetzt die Treue belohnen, dass man stehen geblieben ist. Aber das ist noch nicht alles. Weißt du, die meisten Leute denken so, die Anfangserscheinungen, wenn ich da schon über so einen Maulwurfhügel genommen habe, das ist schon ein Triumph. Jetzt habe ich schon, oh Glory, Geschwister, was habe ich jetzt für einen Sieg erlebt? Das ist nur Maulwurfshügel gewesen. Jetzt wird siebenmal heißer der Ofen gemacht. Bleibst du immer noch stehen? Ja, ja. Da können wir gut reden. Es sind 2500 Jahre davon, schon vergangen dazwischen. So, und die sagen, nein, wir werden nicht beten. Und selbst wenn Gott uns nicht bewahrt, wenn wir verbrennen, wir werden unsere Knie nicht beugen vor diesem Götzen Marduk. Wir nicht. Wieder die Musik, bleiben sie erst recht stehen. Das ist natürlich schon kalt. Das sind Todeskandidaten, dem Tod geweiht. Das ist Bewährung, dem Tod geweiht. Bleiben stehen. Und dann gehen sie in den Ofen, singen ihre Lieder. Ja, wir haben aber schöne Lieder über den Gesang der drei Männer im Feuerofen. Wenn du die Apokryphen liest, das ganz herrliche Lobgesänge da drin. Die drei Männer im Feuerofen. So, die preisen Gott und die kommen raus und die sind dann gemachte Leute. Erst wenn wir aus der Krise herausgekommen sind, sind wir erst gemachte Leute, Geschwister. Erst wenn wir aus der Krise, der Endzeitkrise rausgekommen sind, sind wir gemachte Leute. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Ihr wart über das Wenige, das Kleine treu. Jetzt werdet ihr befördert. Bewähr dich. Wo du stehst, egal was es ist, du bist für den Thron bestimmt. So viele Menschen wissen nicht, wofür sie bestimmt sind. So, deshalb haben sie große Probleme. Die denken, die müssen Billy Graham machen, Reinhard Bonke spielen oder sonst noch irgendeinen Heiligen nachmachen. Das ist Quatsch. Du musst niemanden nachmachen. Du musst Kind Gottes sein. Ein Heiliger. Du musst du sein. Und so wie Gott dich haben will, das musst du werden. Dich bewähren. Gold aus dem Feuer, im Feuer geläutert. So musst du rauskommen. Herauskristallisiert. Abgeschlackt. Gereinigt. Und dann kommst du raus. Und dann wirst du vom Herrn noch geschmiedet. Weißt du, und das ist nicht nur im Ofen weich gemacht werden, sondern auch dann geschmiedet zu werden, dann bearbeitet zu werden. Das ist erst Handarbeit. Dann legt Gott Handarbeit an dir. Und die Feinarbeit. Und dann ist auch noch nicht alles. Dann kommt noch der letzte Schliff. Der letzte Schliff, was der Herr noch an dir vollbringt. Und dann ist jetzt erst die Vollendung. Was noch fehlt, wird der Herr hinzutun. Und unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen, weil du bewahrt hast. Herr, ich bin für den Thron bestimmt, für den Himmel bestimmt, für die Herrlichkeit bestimmt. Und ich weiß, du hast mit meinem Leben einen Plan, auch wenn ich das jetzt nicht sehe und nicht erkenne. Aber ich weiß, du wirst es herrlich hinausführen. Das ist unsere Hoffnung, die Ewigkeit. Wenn du deine Bibel nicht kennst, wirst du auch keine Ewigkeitshoffnung haben. Da siehst du immer nur das, was dir vor der Nase ist. Und nicht länger wie dein Arm. Und der nächste Schritt. Aber wenn du die Bibel kennst, dann weißt du die Herrlichkeit, die vor dir liegt. Gott hat mit dir einen Plan. Der Teufel will dich von diesem Plan abbringen, damit du ja nichts erfährst. Deshalb schlafen manche im Gottesdienst. Deshalb lesen sie die Bibel und fangen an, nach zwei Verse schon die Zeilen anzuschwimmen. Und wenn sie hören, dann haben sie Durchzug. Dann haben sie gehört, aber wissen es nicht, was es war. Weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich bewahren. So langsam komme ich zum Schluss. Ich habe jetzt keine Uhr mehr, aber ich denke, das ist so langsam. Nein, lass es. Ich habe ja hier noch eine. 9 Uhr, das ist um 3 Minuten. Das ist kein Problem. Bloß hier, jetzt gucke ich immer hin. Ich komme so langsam zum Schluss. Weil wenn du treu bist, wenn Gott dienst, wird Gott auch einen Unterschied machen zwischen dem, der ihm dient und ihm nicht dient. Malachi 3. Er macht einen Unterschied. Ich denke nur an Noah. Ich schließe zu und niemand schließt auf und ich schließe auf und niemand schließt zu. Dieses Wort ist mir ganz was Großes geworden am 10. November 1989. Pastor, sagt irgendwo von hinten jemand, lies Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Und ich lese, ich schließe auf und niemand schließt zu. Denke ich, Halleluja, will den Herrn preisen. Und dann sagt der Pastor, der Heilige Geist sagt, lies noch einen Vers davor. Ich schließe zu und niemand schließt auf. Und dann war es für mich, ist gefährlich. Wenn der Herr sagt, lies nochmals, Vers davor, ich schließe auf, zu und niemand schließt auf. Das war für mich klar, die Gnadenzeit geht zu Ende. Und wenn die Gnadenzeit einmal zu Ende ist, gibt es kein Türöffnen mehr. Da geht keine Tür mehr auf. Und das war am 10. November. Und dass der Heilige Geist da gesprochen hat, das weiß ich ganz genau, weil gleichzeitig 5 Minuten später, weil der Herr gesehen hat, dass ich zweifle an diesem Bibelwort, dass ich das Bibelwort in Frage stelle und dass ich Angst habe, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Er schließt auf und niemand schließt zu. Und er schließt zu und niemand schließt auf. War mir schon mulmig. Dann steht plötzlich auf der einen Seite jemand auf und sagt, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Und das ging dann hin und her. Eine Weile, so spricht der Herr. Und ich habe gedacht, Mensch, sag doch was. Was will der Herr jetzt sagen? Aber es ging zuerst mal, also mir ist schon kalt und heiß den Rücken runtergelaufen. So spricht der Herr. Und dann sagt er, es kommt der Tag. Der hat nicht viel gesagt, dieser gute Mann. Im Auftrag Gottes. Es kommt der Tag, wo wir unseren Kindern zeigen müssen, hier war die Berliner Mauer. Und da hat er sich hingesetzt. Und ich habe gesagt, da will ich mal testen. Und heute, wenn du am Brandenburger Tor vorbeifährst, geh mal vorbei, sogar in Gusseisen, hier war Berliner Mauer. Alle Touristen, die Amerikaner oder Ausländer fragen, wo war die Berliner Mauer? Dann kann ich sagen, hier war der Berliner Mauer. Da buchstäblich gesagt, und wir werden unseren Kindern zeigen müssen, hier, so, da war die Berliner Mauer. Ich weiß, dass dieses Wort echt und wahr ist. Ich schließe zu, niemand schließt auf. Wenn Gott jemand eingeschlossen hat, Brüder und Schwestern, der kommt nicht mehr raus. Der ist bewahrt. Wenn Gott jemand eingeschlossen hat, der ist bewahrt. Jetzt nehme ich euch zurück ins Alte Testament. Gott sagte zu Noah, bau die Arche. 120 Jahre. Welch eine mühselige Arbeit. Ich möchte nicht Noah gewesen sein. Mir wäre schon 10 Jahre zu viel. 12 Jahre zu viel. 20 Jahre zu viel. 50 Jahre, Gott, jetzt möchte ich Rente. 60 Jahre, 70 Jahre, der bastelt immer noch an seiner Arche. 100 Jahre schon, Herr, wann wird es so sein? 120 Jahre nach der Überlieferung hat er an der Arche rumgebastelt. Geduld. Du siehst, was Bewahrung und Bewährung ist. Es ist Geduld. Und nochmals Geduld. Eselsgeduld. Ein Menschenalter wird 120 Jahre, also ein Menschenalter muss sich bewähren, 120 Jahre. Geduld, 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 Geduld. Und nochmals Geduld. Weil du bewahrt hast, guck mal, der Alte spinnt da. Der baut ein Schiff mittendrin in der Wüste. Da soll ein Regen kommen. Da soll Hochwasser kommen. Ach, der hat doch gar keine Ahnung. Da baut er so einen Ozeanriesen, Titanic baut er im Trockenen. Ja. Der gehorcht Gott, blamiert sich, lass dich auslachen, verspotten. Das ist, weil du bewahrt hast, das Wort meines Zeugnisses ist praktisch. Du denkst an den Heiland zu glauben, das ist Spaziergang. Das ist kein Spaziergang. Das ist Arche auf dem Trockenen zu bauen. Das ist dem Herrn vertrauen. Arche im Hochgebirge zu bauen. Das ist Gottvertrauen. Gottvertrauen, das ist also sich verspotten, verlachen lassen, sich als Spinner hinstellen zu lassen, als Fanatiker oder sonst noch irgendwie. Also keine angenehmen Gefühle, so Gott vertrauen, weil du meinem Wort vertraut hast, darum. Und dann kam der Tag, wo Gott sagte, Noah, wird Zeit. Jetzt kommst du zu mir in die Arche, du und dein Haus und die Tiere sind jetzt drin. Und dann hat Gott nochmal 7 Tage Zeit gegeben. Und dann heißt es etwas, du musst lesen, was da drin heißt. Und da heißt es, und Gott schloss die Tür zu. Plötzlich von selber ging diese große Eichentüre zu, wo diese Elefanten, Giraffen und diese großen Tiere durchgegangen sind. Das war kein so Schlupfloch. Das war eine richtige Tür, weil die Tiere auch da rein mussten, die Arche. Und Gott schloss plötzlich von einer unsichtbaren Hand, geht die Tür zu.